Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk und wir machen weiter mit einer weiteren historischen Kontroverse. Auch hier geht es um das islamische Erbe, aber nicht in Indien, sondern in Spanien und Portugal. Denn auch die Iberische Halbinsel war einst islamisches Herrschaftsgebiet. In weiten Teilen des Mittelalters befand sich dort das islamische Al-Andalus. Und das gilt bis heute oft als vorbildliche Epoche des Zusammenlebens von Menschen islamischen, christlichen und jüdischen Glaubens. Andere Stimmen hingegen sagen das genaue Gegenteil. Juden und Christen seien damals unterdrückt worden. Judith Leister über Al-Andalus als Projektionsfläche.
Probablemente el artefacto religioso más importante que nos queda de la cultura islámica de España es la Gran Mezquita de Córdoba.
Die Moschee von Córdoba mit den markanten rot-weißen Torbögen, die hier in einem Werbefilm als wichtige Spur der islamischen Kultur in Spanien gefeiert wird, entstand im 8. Jahrhundert unter muslimischer Herrschaft. Im 13. Jahrhundert, nach der Wiedereinnahme der Stadt durch christliche Heere, wurde sie zur Kirche. Unter den Bewohnern von Córdoba gäbe es allerdings ein Bewusstsein für den Doppelcharakter des Gebäudes, sagt Historikerin Maribel Fierro.
Die meisten Menschen in Córdoba sagen, wenn sie dorthin gehen, ich gehe in die Moscheekathedrale. Es gefällt mir, dass sie es so ausdrücken.
Fierro, Professorin für Nahoststudien am Nationalen Forschungsrat in Madrid, hat untersucht, wie Muslime, Juden und Christen im historischen Al-Andalus zusammenlebten. Für einen Zeitraum von fast 800 Jahren stand die Iberische Halbinsel unter muslimischer Herrschaft. Al-Andalus nannten die Araber diese Periode ab 711, die mit Fortschritten in der Landwirtschaft, prächtigen Moscheen und einer Blüte von Kultur und Gelehrsamkeit in Verbindung gebracht wird. Im Jahr 1492 setzten christliche Heere der muslimischen Herrschaft ein Ende. Bis heute gilt Al-Andalus den einen als Vorbild für die friedliche Koexistenz der Religionen und den anderen als Beweis für das Gegenteil.
Es gibt die, die Al-Andalus als Ort preisen, an dem in Europa verschiedene Religionen zusammenleben konnten. Das gilt dann als Beweis dafür, dass ein solches Zusammenleben auch heute funktionieren könnte und lässt es als Paradies erscheinen. Doch kaum sind die Bücher über Al-Andalus als Paradies geschrieben, produzieren wieder andere Bücher, in denen Al-Andalus als Hölle bezeichnet wird, die Lage der Juden und Christen als schrecklich. Das würde ich die Dämonisierung von Al-Andalus nennen.
Doch wie gut funktionierte das Zusammenleben der Religionen wirklich? Rechtliche Gleichstellung gab es nicht. In Al-Andalus lebten die Konfessionen nach einem in der islamischen Welt verbreiteten Modell zusammen.
Im Islam gibt es einen rechtlichen Status für alle, die monotheistischen Religionen angehören, aber keine Muslime sind. Juden und Christen leben unter muslimischer Herrschaft nach dem Jimma-Pakt. Der Staat verpflichtete sich, diese Gruppen zu schützen, im Austausch für Unterwerfung und eine Sondersteuer, die Muslime nicht zahlen mussten.
Juden und Christen hatten nicht dieselben Rechte wie Muslime, konnten aber ihre Religion ausüben. Juden genossen in Al-Andalus relative Toleranz, anders als im christlichen Europa. Einige bekleideten sogar hohe Staatsämter. Deswegen sei Al-Andalus für viele Juden ein positives Modell gewesen, sagt Maribel Fierro. Der deutsch-jüdische Historiker Heinrich Grätz hat die maurische Zeit in Spanien sogar ein goldenes Zeitalter genannt, was auch eine Kritik an der christlichen Mehrheitsgesellschaft seiner Zeit war.
Für viele Gruppen war und ist Al-Andalus ein positives Modell. Zum Beispiel für die europäischen Juden des 19. Jahrhunderts. Sie dachten, dass das Modell von Sefarad, so nannten sie Al-Andalus, in dem die Juden sich arabisierten, ihre Identität aber trotzdem nicht verloren, ihre Gemeinschaften gestärkt hat.
Dennoch gab es Exzesse, wie das Massaker von Granada im Jahr 1066. Damals wurde dem jüdischen Wesir Josef bin Nagrilla vorgeworfen, mit seiner Überheblichkeit den Schutzpakt gebrochen zu haben. Die muslimische Bevölkerung von Granada verübte daraufhin ein Massaker, dem rund 4000 Juden zum Opfer fielen. Im Jahr 1492, nach der Niederlage der muslimischen Heere, wurden die Juden von den katholischen Königen Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien vertrieben. Die Muslime zwang man erst zur Konversion zum Christentum und wies sie im frühen 17. Jahrhundert ebenfalls aus. Und die christliche Perspektive auf Al-Andalus? In Spanien stand lange nicht das Zusammenleben der Religionen im Vordergrund, die Convivencia, sondern die Reconquista, die Rückeroberung der iberischen Halbinsel. Fast während der gesamten muslimischen Herrschaft hätten Christen versucht, die Halbinsel zurückzuerobern. Das Ziel dieser Erzählung, den christlichen Besitzanspruch zu untermauern, sagt Maribel Fierro.
Wenn man die Geschichte der christlichen Eroberung der iberischen Halbinsel als Rückeroberung erklärt, heißt das, die Christen hatten ein Recht auf das Land und die Muslime, von denen die meisten übrigens lokale Konvertiten waren, hatten kein Recht auf das Land.
Auch der spanische Diktator Franco hat den Begriff Reconquista für politische Zwecke benutzt und wandte ihn auf andere Gruppen an.
Franco vertrat einen ideologischen Nationalkatholizismus. Darin spielte der Begriff Reconquista eine prominente Rolle. Er sah sich als Wiedergänger der Reconquista, diesmal nicht gegen Muslime, sondern gegen Kommunisten, Sozialisten und Liberale.
Reconquista ist bis heute ein Kampfbegriff der Ultrarechten. Zum Beispiel für den französischen Politiker Éric Zemmour, der seine frisch gegründete islamfeindliche Partei 2021 in Reconquête umbenannte. Die historische Vertreibung der Muslime aus Spanien dient ihm als Vorbild für eine Politik, welche die Rechte von Muslimen in Frankreich massiv einschränken will. Ganz anders dagegen die Sichtweise muslimischer Vertreter auf Al-Andalus. Gerade in der Kolonialzeit hätten arabische Nationalisten Al-Andalus zum Erfolgsprojekt verklärt, sagt Maribel Fierro.
Das an die Christen verlorene Land wurde zum Paradies. Den arabischen Nationalisten der Kolonialzeit bot Al-Andalus eine Gelegenheit, stolz zu sein, trotz der harten Kolonialherrschaft. Die Idee, dass sie wieder so groß werden könnten wie in der Vergangenheit.
Auch der heutige türkische Staatspräsident Erdogan beruft sich auf Al-Andalus. Mit Verweis auf die eingangs erwähnte Moscheekathedrale in Córdoba ordnete er vor 3 Jahren die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee an. Die einstige Krönungskirche der byzantinischen Kaiser hatte schon einmal 500 Jahre als Moschee gedient, bevor sie 1935 zum Museum wurde.
Jetzt wurde die Kirche wieder zur Moschee, mit dem Argument, dass die alte Moschee in Córdoba ja auch als Kirche diente. Und warum solle man dann nicht die Hagia Sophia als Moschee nutzen?
Über 1300 Jahre nach der Eroberung der iberischen Halbinsel durch muslimische Truppen und über 500 Jahre nach deren Rückzug ist Al-Andalus noch immer ein Zankapfel und wird für politische Zwecke instrumentalisiert. Maribel Fierro hält ein Ende des Streits für vorerst nicht absehbar.
Das ist ein Ping-Pong-Spiel. Die Wahrheit ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Wir sollten die Geschichte von Al-Andalus respektieren und nicht für aktuelle Anliegen missbrauchen.
Die erinnerungspolitische Debatte um Al-Andalus, zusammengefasst von Judith Leister.